Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
Als ich diese Folge vorbereitet habe, habe ich Musik gehört. Erst Popmusik, dann so Alternative Rock und dann Klassik. Es war aber immer was zu hören. Also erst habe ich das Tippen von meinen Fingern gehört auf der Tastatur. Ich habe auch mal die Kaffeemaschine gehört. Dann habe ich mich selbst gehört, immer wenn ich mich bewegt habe, wenn ich mich anders hingesetzt habe. Ich habe meinen Stuhl gehört, der hat so geknarzt. Also der ist schon ein bisschen älter, ich sollte die Schrauben mal nachziehen. Ja, und ich habe eben die ganze Zeit Musik gehört, keine Stille. Ich persönlich habe das total gerne bei der Arbeit. Musik, Geräusche, Stimmen, also für mich kann es eigentlich nicht laut genug sein. Vielleicht, weil in mir drin auch immer was los ist, ich weiß es nicht. Heute habe ich aber vor, nach der Stille zu suchen. Und zwar, so viel kann ich schon sagen, ich will nach der Stille suchen, die da ist, selbst dann, wenn Geräusche da sind. So, und meine Inspiration für diese Suche ist Eva Scheller und das macht mich sehr, sehr froh, weil ein Gespräch mit Eva ist immer inspirierend. Das hier ist die 63. Folge vom Verbindungsschaffen-Podcast. Hallo, liebe Eva, schön, dass du heute hier mit mir dabei bist.
Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung.
Super, super gerne. Ich erzähle hier ja immer ganz, ganz kurz, woher wir uns kennen und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange wir uns jetzt mittlerweile kennen. Es ist schon eine ganze Weile. So seit
5 Jahre oder sowas? Glaube ich, ja, ja.
Also ja, ja, ne? Ja. Magnetproduktclub,
der fing ja damals an, genau.
Genau, ja. Also wir sind uns da über den Weg gelaufen und sind irgendwie immer im Austausch gewesen. Mal intensiver, mal weniger, mal lesen wir uns, mal verabreden wir uns auch zum virtuellen Kaffee. Ich habe aber vor allem das Gefühl, dass wir uns schreibend immer wieder begegnen, auch immer wieder neu, also gerade auch was die Themen angeht. Und Eva ist ja die Frau, deren Mission es ist, die Welt mit Freude anzustecken. Und mit diesem Thema war sie schon mal hier im Podcast, da könnt ihr gerne reinhören. Ist schon ein paar Jahre her, im Sommer 22 war das nämlich. Und da haben wir eben über die Freude, die Verbindung zur Freude gesprochen. Und damit ist Eva auch eine Besonderheit hier in diesem Podcast, weil Eva, du bist die Erste, die ich hier für dieses Projekt zum zweiten Mal spreche.
Ja, ich bin da auch ganz stolz drauf.
Darfst du? Ja. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, ob dir die Nummer zusagt, die Zahl. Das wird die 63. Folge. Und ich weiß noch, die Folge über Freude ist die 007 und du hast dich so gefreut. Ja. Jetzt ist es die 063, die wir heute machen. Ist das in Ordnung?
Das ist völlig in Ordnung, weil ich habe kurz ausgerechnet, 63 ist ja 9 mal 7.
Oh. Okay, gut. Ja, habe ich so geplant eigentlich.
Ja, wunderbar. Ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber das fällt mir dazu ein.
Heute sprechen wir nicht über Freude. Freude ist ja nicht alles, was du machst, aber du machst auch immer noch Freude. Eva ist Autorin und als Autorin finden ja auch immer wieder neue Themen zu ihr. Also ist bei mir auch so. Ich schreibe und dann kommt immer irgendwas Neues um die Ecke. Und manchmal werden diese Themen ja größer und irgendwie wichtiger und dann entstehen sogar Kurse draus und neue Schwerpunkte. Und so ist das mit der Stille. Und deswegen sprechen wir heute über genau dieses Thema. Ja, liebe Eva, du bist ja mittlerweile sehr tief drin in diesem Thema Stille. Du hast viel gelesen, du hast viel geschrieben, du hast viele Geschichten gesammelt. Ich würde gerne mit dir zurückgehen in die Zeit, wo das noch nicht so war. Also wo du noch nicht dieses Thema so durchdrungen hattest. Kannst du dich an einen Moment erinnern in deinem Leben, wo es ganz, ganz still war und an dem dir das besonders aufgefallen ist oder wo dich das vielleicht überrascht hat oder übermannt hat?
Dazu fallen mir zwei Szenen ein. Die eine, die liegt vielleicht 20 Jahre zurück. Das ist, als ich mit der Meditationspraxis anfing und an einem Wochenende in so einer Gruppe eine ganze Reihe unterschiedlicher Meditationsformen präsentiert bekommen habe. Das fand ich sehr interessant, wie der Lehrer das gemacht hat. Und der hat uns dann auch still sitzen lassen und hat das getimed und hat gesagt, jetzt sitzen wir 4 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten. Ich bin immer fast gestorben, weil es still im Außen war, aber nicht still im Innen. Mhm. Und die viel weiter zurückliegende Szene ist, als ich in der 12. Klasse hatte ich gerade frisch den Führerschein. Da bin ich mit ein paar Freunden von München nach Schottland gefahren in meinem kleinen R4. Und wir stiegen auf einen Berg und auf diesem Berg war ein See und nichts. Das ist in meiner Erinnerung der stillste Ort, an dem ich jemals war. Und das war, hat mich sehr tief beeindruckt. Also das hat auch irgendwas mit mir gemacht, mit meiner Kreativität tatsächlich. Ich habe mich da sehr inspiriert gefühlt zu schreiben, was ganz anderes zu schreiben als über Stille. Aber das ist so eine Verbindung für mich tatsächlich auch, Stille und Kreativität. Und da bin ich ganz anders als du, weil mich macht es wuschig und narrisch, wenn jetzt, also ich weiß, dass viele Menschen mit Musik gut arbeiten können. Ich kann das überhaupt nicht. Also es ist nix, also keine Form von Musik.
Ja, ich toppe das sogar noch. Also ich habe meine Bachelorarbeit, ich habe auch sehr viele Semesterarbeiten und ich habe auch später dann viele Kundenprojekte in der großen zentralen Unihalle, also in der Uni Bielefeld geschrieben. Und das ist wirklich eine Riesenhalle, von der gehen alle Bibliotheken ab, so eine große Galerie, wo dann Cafés sind und unten drin dann ne Cafeteria und was weiß ich was noch alles. Und überall hört man Menschen und Geräusche und dann fahren so Wagen vorbei, mit wo dann die Tassen hin und her geschlürt werden, ne, was weiß ich, von der Cafeteria ins Westend. Und dann fahren die auf diesem Gummiboden und dann klirrt alles und es ist total, also so eine mega krasse Geräuschkulisse, gerade wenn da halt viele Leute dort sind. Und das fand ich immer super entspannend. Also zu wissen, da ist ganz viel los und ich mache hier mein Ding so. Also ich glaube, ich muss da vielleicht auch noch mal gucken, wo ich überhaupt, also oder wann ich das letzte Mal so richtig stille. Es ist wirklich schwierig für mich. Aber vielleicht, wir gucken mal, wo wir heute landen. Ich würde gerne so ein bisschen begrifflich gucken. Was würdest du sagen? Gibt es einen Unterschied zwischen Ruhe und Stille? Und wenn ja, was ist der?
Ja, ich glaube, dass es einen Unterschied gibt, und zwar die Ruhe, das verbinde ich mit dem Ausruhen und auch mit der Ruhe, die ich dann vielleicht zwischendurch mal drin suche, indem ich mich zurückziehe von der geistigen Aktivität. Und für mich ist Stille tatsächlich etwas, was viel tiefer liegt. Also ich sage immer, Stille, das ist so ein Raum, den wir alle in uns haben, völlig unabhängig davon, was im Außen los ist und in den ich so richtig eintauchen kann. Das würde ich sagen, ist anders als eben die Idee der Ruhe.
Also würdest du sagen, für dich ist Stille die Voraussetzung für Ruhe?
Nein.
Nein?
Ich kann in die Ruhe gehen. Ich kann mich ja einfach hinlegen und wenn ich jetzt müde bin, 10 Minuten Powernap mittags, dann ruhe ich mich aus, dann gehe ich in diese Ruhelage auch, die Ruhelage, also das Hinlegen. Und da brauche ich mich gar nicht mit der Stille verbinden.
Okay, also sie funktionieren ganz unabhängig voneinander für dich.
Ja, würde ich sagen.
Würdest du sagen, es gibt Räume, die still sind, also richtig, richtig still oder geräuschlos. Tatsächlich so ein Radiostudio, die versuchen es ja, damit da bloß keine Störungen von außen sind, wenn da irgendwo die Redaktion außen dran ist. Aber selbst da gibt es ja einen Raumton. Also was ist für dich, wie können wir diese Stille im Raum wahrnehmen? oder wie herstellen? Ich weiß es gar nicht.
Also ich glaube, dass es nicht wirklich eine absolute Stille gibt.
Ja.
Denn Menschen, die in solchen Schallisolationsräumen waren, die haben beschrieben, dass sie dann ganz stark ihre Körpergeräusche gehört haben, die sonst auch, von denen wir abgelenkt sind. Die sind ja auch immer da, nur wir hören sie nicht, sie sind rausgefiltert. Und wenn dann plötzlich es so einen Kontext gibt, wo absolut kein Geräusch mehr ist, dann hören wir plötzlich das, was wir sonst nicht hören. Und das ist immer da, also es sind immer Geräusche da. Und die Frage ist, worauf bin ich eingestellt? Ein bisschen wie ein Radiosender. Du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn du im Zug sitzt und dann reden plötzlich 5 Bänke weiter irgendwelche Leute total laut und du kriegst deine Ohren gar nicht mehr abgeschaltet oder abgezogen von dieser Situation und es ist so störend. Und in einem anderen Augenblick liest du vielleicht ein Buch oder unterhältst dich auch angeregt und dann findet das mehr in der Peripherie statt.
Hm. Wo du das jetzt eben sagtest, diese Körpergeräusche. Also ich habe ja mal Mikrofonie und Ton mich damit beschäftigt. Und wo du das jetzt eben sagtest, das ist sofort. Also manchmal macht ja zum Beispiel die Kehle so ein Geräusch, wenn du irgendwie was geschluckt hast oder es macht so ein Knatschgeräusch. Und immer, wenn ich am Mikro bin und irgendwas einsprechen will und dann bekommt so ein Geräusch oder mein Magen knurrt, ne? Und das Mikrofon, eigentlich soll es ja still sein im Raum und dann hört man es auf einmal und ich denke mal, ach man, blöd, jetzt muss ich alles nochmal machen. Also das ist auch so eine Situation, wo du dann, oder wo ich super sensibel bin für meine eigenen Körpergeräusche, weil ich ja so eine super cleane Aufnahme haben möchte. Also da spüre ich dann auch nicht nur, dass der Raum eine Akustik hat, sondern ich auch eine Akustik habe. Sehr super interessant, ja. Es gibt so, wo wir noch bei dem Wort sind, es gibt so negative Ausdrücke mit Stille. Also ich glaube, still sitzen, da gibt's beide Assoziationen. Einmal, ich kann still sitzen, wie in Meditation zum Beispiel, und das ist wie so ein beruhigender Zustand. Aber es gibt auch dieses, du musst still sitzen als Anforderung, ja, und je nachdem, wie aktiv dein Körper ist oder du selber bist, ist es schwierig. Es gibt auch so Begriffe wie lähmende Stille, dass da eben so etwas Unangenehmes mitschwingt. Hast du dich damit beschäftigt? Wie passt das in dein Konzept von Stille?
Ja, wir bekommen in der Schule das ja abtrainiert, laut zu sein und uns zu bewegen. Das tut unserem Körper nicht gut. Und vielleicht ist deshalb auch dieses, du musst aber jetzt still sitzen und sei mal still, vielleicht ist das deshalb auch so negativ belastet. Und die lähmende Stille, da assoziiere ich damit, dass im Gespräch sowas auftritt. Und tatsächlich finde ich das wahnsinnig spannend, was in Gesprächen passiert, also wie viel Stille vorkommen darf in Gesprächen. Und so eine Form von lähmender Stille oder meinetwegen auch peinlicher Stille hat, glaube ich, dass meine These dazu oft was damit zu tun, dass die Menschen es nicht aushalten, nichts zu sagen und einfach mit dem zu sein, was gerade ist.
Mhm. Würde ich sofort unterschreiben. Mein Freund sagt, eine einfache Formel dafür ist, oder so könnte man es vielleicht irgendwie herleiten, je näher man sich ist oder je besser man sich kennt, umso mehr Stille ist aushaltbar. Also dann kann man gemeinsam schweigen, wohingegen bei so einem Date oder so etwas, wenn man das Gefühl hat, man müsste die ganze Zeit plappern und so einen Austausch haben. Weil ich glaube, es ist so, dass wir dann andere Kommunikationsebenen noch nicht gut einschätzen können und es sehr viel über Sprache läuft. Und dann ist die Stille sofort so, oh mein Gott, was mache ich jetzt hier? Also fand ich den Gedanken auch super spannend, zu gucken, wann ist denn Schweigen eigentlich gut und wann fühlt sich das richtig an und wann ist es eben unangenehm. Und dann habe ich überlegt, vielleicht ist das auch so eins, du schweigst oder wir schweigen, also ist das so ein Zeichen von, wir haben uns nichts zu sagen. Also ne, so eine, vielleicht funktioniert hier etwas nicht. Und wenn wir das jetzt übertragen auf die Einzelsituation, also wenn ich schweige, habe ich vielleicht mir auch nichts zu sagen. Und ist das auch eine Art unangenehmer Zustand? Also da bin ich gelandet und habe gedacht, vielleicht hast du eine kluge Idee dazu.
Ja, das, ich finde das sehr interessant in Beziehungen mit diesem Schweigen, weil ich war im Sommer in so einem ganz schönen Hotel mit schönem Essen, schönem Ausblick und habe dann die Paare beobachtet im Frühstücksraum. Und da waren wirklich so schweigende Paare, wo dann eher so ein eisiges Schweigen, das ist übrigens auch noch diese, also wo du das Gefühl hast, ist oje, oje, oje. Es hat sich nicht nach gutem Schweigen angefühlt. Ich würde sagen, ein Aspekt ist auch noch in der Beziehung, dass manche Menschen, die dann zudecken wollen, dass was nicht gut ist und nicht funktioniert, auch in das Gegenteil verfallen können, also nicht in dieses sich anschweigen, sondern in das sich zutexten. Das ist ja auch eine Form von Ausweichen. Um Gottes Willen, hoffentlich werde ich jetzt nicht gefragt, wie ich mich fühle, weil dann müsste ich ja entweder lügen oder die Wahrheit sagen und die Wahrheit ist nicht schön. So. Genau, das fällt mir dazu ein, zu diesem, wie wir miteinander sind. Und tatsächlich glaube ich, dass dieses einvernehmliche Schweigen, also wenn du dich wohlfühlst im Schweigen des anderen und dich auch nicht immer rückversichern musst, ach, du redest jetzt gar nicht mit mir, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Das ist ja auch so eine Variante dann in so Paarinteraktionen. Einvernehmliches Schweigen, das ist ganz, ganz schön.
Mhm. Und doch irgendwie Qualität der Beziehung, ja, vielleicht kann man das so doch irgendwie in Verbindung bringen. Also ich finde den Gedanken auch schön, ne? Mit dir kann ich das gut, weil es okay ist. Ja.
Und ich würde das dann, du hast ja angefangen mit dieser Fragestellung, dass die Menschen, die sich nichts mehr zu sagen haben in Beziehungen, dass die schweigen. Und ich möchte eben das um dieses einvernehmliche Schweigen erweitern und dann gleichzeitig auch auf mich gewendet. Kann ich mit mir selber einvernehmlich schweigen?
So, das ist ein schöner Gedanke, ja. Also dann auch die inneren Gespräche auch vielleicht abstellen. Und dann sind wir ja eigentlich schon bei deiner Idee.
Mhm. Ja, beziehungsweise wir haben ja so eine, also das behaupte ich jetzt mal, aber ich glaube aus meiner eigenen Erfahrung und aus vielen Gesprächen, dass wirklich fast alle Menschen eine ständig plappernde Radiostation in ihrem Kopf haben, die immer Kommentare zum Geschehen abgibt und oft nicht besonders wohlgesonnen und freundlich ist. So. Und kann ich diese Selbstbeziehung entwickeln? Also kann ich diese Verbindung zu mir selbst anders gestalten und sie in ein einvernehmliches Schweigen führen. Zumindest ab und an für eine halbe Minute.
Also mit mir selber einvernehmlich schweigen. Ich hänge dem noch so ein bisschen nach, ja. Und das vielleicht auch als Praxis, als Übung, als Methode zu wählen, um die Qualität der Beziehung mit sich selbst zu verstärken.
Ja.
Ja. Das finde ich einen extrem guten Gedanken schon mal. Ich halte das mal so fest. Danke.
Ja, okay, danke.
So, wie ist das jetzt aber im Alltag? Ich habe ja eben kurz gesagt, bei mir ist selten wirklich still. Also klar, vorm Einschlafen, so, dann ne, ist es irgendwie ruhig, so, damit ich auch ruhig werde. Also da brauche ich kein Hörbuch oder so etwas, weil das ja auch was ist, was manche Menschen machen. Aber wenn doch der Alltag so sehr laut ist, wie kommen wir denn da überhaupt in Verbindung mit der Stille?
Ich glaube, die erste Frage ist, wie kommen wir in Verbindung mit uns selbst vor lauter Laut und Tun und Machen im Alltag? Und das ist immer wieder innehalten. Das ist ja der erste Schritt. Und erstmal wahrnehmen, was los ist. Und feststellen, oh, es ist in mir auch ziemlich laut. Genau. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu begreifen, dass diese Lautstärke im Außen und diese ständige Interaktion mit den Dingen, die wir tun müssen und erreichen müssen und so weiter, unmittelbare Auswirkungen auf unser autonomes Nervensystem hat. Also unser autonomes Nervensystem ist ständig im angeschalteten Zustand. Also diese Parasympathikus und Sympathikus, wir sind also sozusagen im Sympathikus ununterbrochen unterwegs und haben kaum Ruhefenster oder Ruhephasen, also wo es dann mal kurz leiser wird oder wo ich mich zurückziehen kann. Und deshalb bin ich mehr oder weniger ständig auch im Überlebensmodus, also in diesem reaktiven Modus unterwegs. Ich muss ständig auf irgendwas reagieren, ich muss mich vielleicht schützen und verteidigen, damit ich nicht zu viel zu tun habe und so weiter. Das ist also die Alltagssituation. Und die ist nicht besonders heilsam. Auf körperlicher Ebene, auf geistiger natürlich auch und auf der Ebene der Selbstbeziehung sowieso. Mhm. Und das wäre der erste Schritt, sich darüber mal Gedanken zu machen, wie sieht denn das überhaupt aus, so in meinem Leben, mit diesen äußeren Anforderungen. Habe ich Ruhemöglichkeiten? Kann ich mich mal zurückziehen? Kann ich mal ein bisschen mit mir selber sein, ohne mich zu pushen?
Es gibt ja, ach, das ist ja jetzt auch schon lange nichts Neues mehr, aber es gibt ja diese Achtsamkeitspraxis, ne, dass man kurz sich Zeit nimmt für, was weiß ich, von mir aus auch eine Mini-Meditation oder für ein Yoga oder für in Ruhe und achtsam irgendetwas tun, bewusst etwas tun, bewusst auch mit den Sinnen wahrnehmen, was gerade passiert und so weiter. Jetzt habe ich immer so den Gedanken, dass Leute, die das machen, oder viele, die das machen, machen das vielleicht auch, um dann wieder neue Energie, neue Produktivität, neue Ideen, also das quasi als Mittel zu benutzen, um dann wieder laut zu sein. Ist das etwas, was du empfehlen kannst? Oder würdest du sagen, das verstärkt da quasi nur diese Richtung, die wir gehen, dass es eben doch um die Lautstärke geht? Also ist das klar geworden? So,
ja, ja, das glaube ich, ja. Habe ich schon verstanden.
Doch. Ich habe gerade gedacht, ja. Macht das Sinn?
Ja, ich finde es interessant, dass du das dann beschrieben hast, als wieder den Weg in die Lautstärke. Also wenn wir dieses ständige Hasseln und Tun und Machen und Zielerreichung als Lautstärke beschreiben. Also zum einen ist Achtsamkeit, die als 27. Punkt auf der To-Do-Liste steht, möglicherweise nicht unbedingt wirklich heilsam. Und zum anderen ist es natürlich hilfreich fürs autonome Nervensystem, solche Dinge zu machen, die mich in das Hier und Jetzt bringen. Und da reicht es tatsächlich, wenn ich mich zum Beispiel mal selber berühre, also wenn ich meine Hand auf meinem Oberarm spüre, also so eine kleine Selbstumarmung oder einfach nur die Hand auf die Schulter legen und dann, boah, ich bin auch im Körper und nicht nur so im Kopf und im Geist unterwegs. Ich sehe das sehr kritisch, auch diese Kapitalisierung dieser sehr, sehr alten und sehr traditionellen und wirklich hilfreichen Achtsamkeitspraxis als das neueste Wellness-Tool, um sich weiter zu optimieren. Das gefällt mir gar nicht, diese Entwicklung. Und andererseits ist es möglicherweise auch so, dass Menschen, die anfangen, das zu praktizieren, dann wirklich eine hilfreiche Unterstützung für sich finden. Wenn das aber nur dann so ist, dass ich dann denke, oh, jetzt ist es schon 5:05, ich habe meine Achtsamkeitsübungen noch gar nicht gemacht, das ist dann nicht so besonders hilfreich.
Ja, ich habe zum Beispiel an Meditations-Apps gedacht. Es ist ja sinnvoll, so eine Routine zu haben und die dann eben auch durchzuziehen. Und jetzt gibt es Apps dafür, die dann nicht nur die Möglichkeit der Meditation, also dann gibt es eine geführte Meditation oder es gibt auch einfach nur Stille oder so etwas, kann man sich anhören. Und dann gibt es aber sozusagen so Tracker. So, ne? So und so viele Tage in Folge hast du das jetzt gemacht. Und dann gibt es eine Erinnerung, also eine Push-Benachrichtigung. Das kannst du dir einstellen. Jeden Tag um, was weiß ich, mittags oder sowas, kommt eine Push-Benachrichtigung. Hast du jetzt schon meditiert? So. Und dann gibt es auch dieses sehr schnelle, also hier sind die für die ganz kurzen, die keine Zeit haben, aber trotzdem eine Meditation. Also, ne, 5 Minuten, 10 Minuten, was weiß ich was. Und dann hast du aber meditiert. Und da habe ich dran gedacht und habe gedacht, ist das denn wirklich so? Also ja, es ist dieses Innehalten und ja, ich nehme mir Zeit, aber es hat doch wieder so etwas von so ein Zwischending. Ne? Es ist so ein um den Tracker zu befriedigen oder um zu sagen, jetzt habe ich eine Meditationsroutine oder so etwas. Aber wie sehr kommen wir wirklich zur Ruhe? Und was wäre dein Tipp? Wie geht es besser?
Da sind wir wieder im Verbessern. Ja. Mir fällt bei diesem Thema ein Satz ein, den ein japanischer Zen-Lehrer, ich habe den Namen vergessen, gesagt hat, der gesagt, Meditation ist zu gar nichts Nutze.
Oh.
Ganz einfach, weil Meditation ist deshalb zu gar nichts Nutze, weil wenn ich wirklich das ernst nehme und präsent bin, dann bin ich präsent, Punkt. Dann mache ich nicht zu. Und in diese Praxis immer wieder zurückzukehren und sich darin niederzulassen, egal was ist, es kann auch ganz laut sein, das kann auch nach den Anforderungen von irgendeiner Meditation- oder Achtsamkeits-App nicht als richtige Meditation zählen, möglicherweise. Nur ich setze mich immer wieder hin und ich lasse mich in meinem Körper für diesen Moment nieder. Das hat keinen Zweck. Und dann habe ich gedacht, oh, ist das geil, das zu sagen. Alle diese Leute, die sagen, du musst Achtsamkeit, du musst diese, und dann zu sagen, nee, Meditation ist für gar nichts nützlich. Das stimmt natürlich nicht. Weil es macht ja eine ganze Menge mit dem autonomen Nervensystem, nur praktisch den Stopsel rauszuziehen aus diesem Umzu, weil wir immer in dieser Umzu-Optimierung sind.
Ja, wir haben, es ist ein bisschen revolutionär, finde ich, ne, zu sagen, ich mache das jetzt aber anders. Also ich mache jetzt eben keine Achtsamkeits-App oder ich mache jetzt eben kein Timeboxing, keine Ahnung, strukturierten Tag, und ich mache jetzt eben nicht den Produktivitätsbooster-Kurs oder so etwas, sondern ich beschließe, und habe ich letztens auch drüber geschrieben, dass vielleicht Produktivität gar nicht so richtig gute Ergebnisse liefert. Also darüber habe ich nachgedacht, ob wir nicht viel besser sind, wenn wir unproduktiv sind. Also mein Gedanke war wirklich zu sagen, vielleicht ist das Beste, was wir produzieren, dann, wenn wir unproduktiv sind. Vielleicht sind wir dann die Besten. Und das habe ich so ein bisschen auch mit deiner Stille in Verbindung gebracht, weil ich dachte, ja, das ist vielleicht genau diese Pause, dieses Nichts. Und es kommt ja auch nichts dabei raus. Also erstmal nichts, was sich irgendwie verarbeiten lässt. Also wahrscheinlich in unserem Kopf passiert ja doch was. Aber es passiert erstmal nichts, nichts Sichtbares, nichts Fühlbares, nichts, womit ich hinterher rausgehen kann und sagen kann, hier, das habe ich gemacht in meiner stillen Minute, 10 Minuten. Also das fand ich schon einen sehr interessanten Gedanken, zu sagen, nee, ich steig aus und mache was vielleicht nichts, worüber ich nicht mal was sagen kann. Also guck, du erlebst mich sprachlos hier.
Mir fällt da gerade ein, das Buch Rest is Resistance von Patricia Hirsey, die sagt, wir müssen wirklich aus dieser Grind-Culture, also aus diesem ständigen ich muss machen, raus. Und dass das ein Akt des Widerstandes tatsächlich ist, so wie du das sagst. Also raus aus der Produktivität und sei es nur für 5 oder 10 Minuten. Und ich unterstreiche das sehr, weil ich glaube, das steht uns wirklich sehr gut an, auch als Kollektiv. Und Patricia Hörsel, die engagiert tatsächlich Sleep-Ins, also wo Menschen dann in größeren Gruppen sich zusammen ausruhen, als Akt des Widerstandes. Und in dieser Weise wäre es vielleicht auch ganz hilfreich, in diese Achtsamkeits- und Meditationspraxis dieses Widerstandselement einzuführen, das, was die ursprünglich gemacht haben, beziehungsweise wofür sie ursprünglich standen, das war nicht um zu, sondern das gehörte dazu, dass ich wirklich im Leben ankomme, dass ich mit dem Körper da bin, dass ich wahrnehme, was ich tue, dass ich spüre, oh, mir tut mein großer Zeh jetzt weh, oder dass ich spüre, oh, ich habe so einen Druck auf der Brust, da ist vielleicht ein Gefühl. Diese ganzen Sachen, über die wir total hinweggehen, in Verbindung gehen, das wäre dann diese weitere Erkundung unserer Selbstbeziehung. Was ist denn da, wenn ich körperlich präsent bin? Und das ist immer anders.
Und vielleicht aber auch was so Anfang super schwierig ist, wenn wir nämlich das überhaupt nicht gewohnt sind, dann ist ja doch die Stille, vielleicht auch die Stille in uns lähmend oder die ganzen Gedanken, die wir dann eben hören können auf einmal.
Ja.
Was hast du gefunden, als du damit angefangen hast?
Also an diesem Wochenende, wo ich so viele verschiedene Formen des Meditierens ausprobiert habe, da hätte ich den gerne umgebrachte Meditationslehrer, weil ich so eine Zumutung fand. Boah, war das lange. Weißt du, 8 Minuten still sitzen war da am ersten Tag das Maximum. Und in mir war einfach Halligalli. Oh, da war so eine Unruhe und so eine Nervosität. Und mein Körper konnte das auch ganz schlecht aushalten, wirklich still zu sitzen. Und wir sind so konditioniert darauf, nicht still zu sitzen und nicht still zu sein. Und das ist dann schwer auszuhalten. Und das ist so. Also das Interessante ist auch, dass in der Meditationspraxis über die Anfangsphase hinweg kann es sein, dass wir körperliche Beschwerden empfinden. Ob plötzlich solche Rückenschmerzen und so. Das hat aber nichts mit dem Sitzen zu tun, sondern das ist auch, sind auch Ablenkungsmanöver des Geistes, kann es sein, oder es ist so, das sind Verspannungen, die hatten wir schon vorher, wir haben es aber nicht gemerkt.
Ja, und jetzt, weil ich auf einmal Zeit oder Aufmerksamkeit dafür, ja klar,
ja,
dann kommt es durch.
Also es ist schon eine Herausforderung, ich möchte niemanden abschrecken, aber es ist, und deshalb würde ich auch die Menschen nicht dazu einladen, über lange Phasen das am Anfang auszuprobieren, weil ich habe schon so oft gehört, das ist nichts für mich. Ich kann nicht still sitzen. Ja, wir brauchen auch nicht unbedingt still zu sitzen. Wir können auch in der Stille gehen. Es gibt ja auch Gehmeditation. Das ist auch möglich. Da ist dieses Bewegungselement drinnen. Es gibt verschiedene Arten der Meditation, die wir uns dann suchen können, damit sie uns so begleiten, dass wir vielleicht wirklich immer stiller werden können und am Ende dann auch still sitzen können.
Ich habe, als du eben sagtest, ich kann nicht still sitzen und so, da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Es gab einige Situationen, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, wo wir technische Pannen hatten. Also, ne, es war ja ein Campusradio, dann gibt es eine technische Panne und du merkst, okay, ich bin jetzt gerade definitiv nicht zu hören für die Welt da draußen. Was machst du jetzt damit? Dann habe ich irgendwann ein Seminar gemacht und da wurde mir erklärt, eine Panne im Radio wird erst ab 7 Sekunden auch wirklich als Panne empfunden. 7 Sekunden sind extrem lang. Also zählt das mal runter. Das heißt, dieser Drang, dass wir die Pause immer füllen wollen, ne, mit zum Beispiel ja mit Sprache oder mit Geräuschen oder eben mit, ne, irgendwie einer Bewegung oder, ist schon bei, sobald es eigentlich diese Pause gibt, ist da dieser Impuls so, oh mein Gott. Und dabei ist es so, dass beim Gegenüber das erst nach 7 Sekunden anfängt. Dann habe ich mich gefragt, 8 Minuten Stille, mein Gott, das ist unendlich lang. So, also wirklich unendlich lang. Und auch 2 Minuten sind schon sehr, sehr lang. Wenn man eben die ganze Zeit den Impuls hat, oh Gott, ist das ruhig hier, ich muss doch jetzt was tun. Also ich glaube auch, da muss man sich wirklich, wirklich rantasten an so eine Nummer. Hast du für dich mal so ein Limit, also 8 Minuten machst du die heute einfach so?
Also tatsächlich, ich bin ja über viele Jahre auch sehr regelmäßig immer zu Schweigeretreats gegangen und das längste davon war 3 Wochen. Und ich kann auch 60 Minuten sitzen.
Wow.
Und ich habe das wirklich trainiert. Ich hab da einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, wie das halt so ist, wenn du was Neues lernst. Oder auch, weil ich gerne wissen wollte, wie sich das im Körper anfühlt, also was da passiert. Und ich mache das heute vielleicht zwischen 10 und 20 Minuten. So. Und das fällt mir überhaupt nicht schwer. Und ich erinnere mich aber noch so gut, weißt du, an diese langsame Steigerung bis auf 8 Minuten. Und ja.
Wir haben eben über dieses gemeinsame Ausruhen gesprochen. Also du hast erzählt, also das fand ich auch schon interessant. Also so, sich gemeinsam treffen zum Ausruhen. Du hast ja einen Kurs entworfen über Stille, um eben das mal zu lernen in der Gruppe. Ist vielleicht ein bisschen, ja, so als Anstups ganz gut, anstatt dass man sich alleine hinsetzen muss und alleine jetzt gucken muss, oh mein Gott, wie mache ich das? Also auch da in der Gruppe still sitzen, da hast du mit Anfängerinnen und Anfängern zu tun, richtig?
Das ist sowohl als auch, weil das können Menschen, die schon eine Meditationspraxis haben, auch einfach benutzen, um mal gemeinsam zu meditieren. Und ich verschicke da täglich auch stille Impulse, sodass der Geist was zum Nachdenken oder Nachspüren hat. Und dann gibt es eben 2-mal am Tag so 20 Minuten Sitzungseinheiten mit der Möglichkeit, dazuzukommen oder auszusteigen, wie es den Menschen gerade passt. Und die Idee ist eigentlich, dass wir zusammen für diese 10 Tage, über die das stattfindet, einen gemeinsamen stillen Raum kreieren. Drum heißt das auch die Reise ins Land der Stille. Und zwar völlig egal, was wir gerade tun. Also auch wenn wir unserer Arbeit nachgehen in der Zeit, zu begreifen, dieses Land der Stille ist immer da. Und ich kann jederzeit mich damit verbinden. Und selbst wenn ich nicht zum Meditieren komme an einem bestimmten Tag oder 2 bestimmten Tagen und so weiter, das Wissen aus der Gruppe praktizieren Menschen zu einer bestimmten Uhrzeit und ich bin Teil davon. Ich kann mich auch damit verbinden. Das ist ja dieser Sangha-Gedanke, der Gedanke der Gemeinde, die sich trifft, um zu meditieren. Wir sitzen immer für die anderen mit, die nicht dabei sind. Und auf diese Weise ist diese Stille auch sowas Verbindendes, sodass du im Alltag denkst, du, ah ja, stimmt, ich bin ja bei der Reise ins Land der Stille dabei. Und dann nimmst vielleicht einen bewussten Atemzug und denkst an die Gruppe und dann machst weiter.
Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Bewusstsein, sich bewusst machen, sich bewusst auch entscheiden für einen Gedanken und gegen die Lautstärke. Jetzt hast du auf deiner Website geschrieben, Und das ist ja das, was dann eigentlich, was du gerade erklärt hast. Stille ist ein Zustand des Geistes und eben nicht die Freiheit von Geräuschen. Und das ist ja auch das, was ich zu Beginn gesagt habe. Wir gehen hier auf die Suche, also ich kann Stille spüren, kann ich das so formulieren, selbst wenn ich Musik jetzt eben wie bei der Vorbereitung dieser Folge auf den Ohren habe. Kann ich das so, ist es das der Gedanke?
Also dazu kann ich jetzt nichts Konkretes sagen, weil ich diese Erfahrung nicht teile, weil nur ich teile die Erfahrung, dass ich in lauten Räumen sein kann oder in einem Reisekontext und trotzdem mich ganz still fühle innerlich. Und dass ich im Gespräch sein kann, das immer wieder beim Verbindung schaffen, dass ich im Gespräch sein kann und mich innerlich ganz still fühlen kann und praktisch in meiner Stille verbunden bin und dadurch auch sehr gut zuhören kann, weil ich kann dann den Raum öffnen für dieses Zuhören und fühle mich gar nicht aufgefordert, ständig irgendwas zu sagen oder zu antworten. So. Das kann sehr, sehr heilsam auch sein für beide Personen, die an so einem Gespräch beteiligt sind.
Über das Zuhören und die Aufmerksamkeit gibt es übrigens auch eine Folge hier im Verbindung schaffen Podcast. Verlinke ich dir gerne auch nochmal in den Shownotes. Kannst du gerne reinhören. Aber das ist dann ja eigentlich ein Aufmerksamkeitstraining, so dass ich merke, ich kann jederzeit diesen stille Zustand für mich herstellen. Und das unabhängig davon, wo ich gerade bin, weil es eigentlich nur darum geht, oder nur, meine Gedanken still zu machen und diese Stille in mir zu finden, zu suchen, zu halten. Ja?
Die Gedanken sind möglicherweise immer noch da, aber sehr im Hintergrund. Mhm. Und sie haben nicht mehr dieses Drängen. Und wenn ich mich mit stillen Räumen verbinden kann in mir, dann kann ich es auch besser aushalten, dass andere Menschen eine Meinung vertreten, die ich nicht habe, die ich nicht teile. Also es öffnet praktisch auch, es macht so innerlich auch weiter. Ich bin weniger in der reaktiven Welt unterwegs und kann einfach mal Dinge sein lassen, Meinungen sein lassen.
Also wir bräuchten, das ist jetzt auch ein sehr verrückter Gedanke vielleicht, aber wir können mal gucken, vielleicht finden wir was. Wir bräuchten ein stilles Social Media.
Ja.
Also warte, anders. Ein Social Media mit stillen Teilnehmern.
Möglicherweise. Ich versuche mir gerade das vorzustellen. Ich empfinde schon auch Social Media immer als sehr, sehr drängend einladend zu interagieren, weil es ja die eigene Existenz validiert, vor allem wenn du dann positive Kommentare bekommst. Und das, glaube ich, müsste ich noch näher erkunden, wie wir das machen könnten. Wahrscheinlich wäre das stille Social Media tatsächlich, das mal auszuschalten und zu wissen, so wie im Land der Stille, zu wissen, da sind ganz viele, mit denen ich verbunden bin, aber ich muss jetzt nicht aktiv partizipieren.
Oder es geht um Tempo. Also wenn ich jetzt mich in Social Media bewege, die Aktion auszustellen, also das Scrollen abzuschalten, sondern immer wieder den Fokus auf eine quasi Unterhaltung zu richten und nicht in diesem Reaktionsmodus zu sein, sondern zuzuhören. Dem einen, was ich sehe. Ich finde es immer noch gut. Also ich muss, vielleicht müssen wir sowas erfinden.
Ja, du könntest daran weiterarbeiten.
Ja. Ich habe nur überlegt, wenn wir alle in so einem stille Modus sind, den wir ja trainieren können, dann wäre die Empörung nicht so laut. weil wir nicht alle mitmachen. Und dann wäre auch die Erregung nicht so laut, weil wir ja viel verwurzelter sind und viel weniger, ja, eben in diesem, ich muss jetzt die Stille füllen, sondern das Aushalten, jetzt nichts zu sagen, nur da zu sein. Und vielleicht entsteht da auch eine andere Form von Präsenz. Ich überlege nur, ob man das technisch irgendwie machen könnte. Also Leute, wenn ihr da draußen, ne, eine Idee habt, so für die Umsetzung eines stillen Social Medias, das würde mich sehr interessieren. Also
ja, Präsenz mich auch, natürlich.
Ohne, ja, das fände ich wirklich eine gute Idee. Nein, aber lass uns noch mal gucken, wie kriegen wir uns noch besser verbunden mit der Stille? Also es gibt da einen Kurs natürlich, ne? Dann ich werde auch das natürlich in den Shownotes verlinken. Das nächste Mal gibt es den Kurs im Februar, das kann ich jetzt schon mal hier an dieser Stelle sagen. Aber lass uns noch mal schauen, was können wir gewinnen, wenn wir uns mit der Stille verbinden? Was verändert sich?
Nach meiner Erfahrung verändert sich die Selbstbeziehung, weil wenn ich mehr in die Präsenz mit mir selber gehe, dann begreife ich auch mehr, wie ich mit mir interagiere. Also so dieses Spruchband, was da ständig durch den Kopf läuft, so diese innere Stimme, die oft auch so abwertend und kritisierend ist, wenn die mehr in den Vordergrund tritt, dann tritt damit auch die Frage in den Vordergrund, wollte ich mit so einer Person befreundet sein, die mich so behandelt, zum Beispiel? Und dann ist die Frage, kann ich vielleicht anfangen, anders mit mir zu sprechen? Also das wäre ein Impuls, der aus dieser Stille der Praxis heraus entstehen kann. Und genauso das, was andere sagen oder was wir von anderen hören, wir beziehen ja immer alles auf uns selber. Und wenn du still sitzen übst und einfach sitzen bleibst, egal was du jetzt für körperliche Sensationen empfindest, egal ob der Fuß einschläft, egal ob die innere Stimme wieder findet, oh, du sitzt ja so schlecht und das ist ja so langweilig oder was weiß ich. Und du bleibst einfach da für ein paar Minuten. Du bleibst auf deinem Stuhl, auf deinem Kissen, bei dir. Was das machen würde, wenn wir das alle üben täten, bei uns zu bleiben und nicht sofort in dieses so ein Depp, den finde ich ja ganz unmöglich und schau mich nicht so blöd an und so weiter. Also was da an so vielen nicht wirklich freundlichen Interaktionen läuft, was wir im öffentlichen Diskurs auch so sehen und auch in den Social Media natürlich, die noch nicht still sind, so wie wir das gerne hätten. Was wir da immer sehen, dass die Leute sehr unfreundlich und abwertend teilweise miteinander interagieren. Und tatsächlich geht das irgendwann dann nicht mehr. Also das ist meine Erfahrung, das finde ich sehr interessant, dass diese stille Praxis schon auch dazu führt, dass du wirklich deine Selbstbeziehung änderst. Also ich habe das so erlebt, das war ein Aspekt von verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe, um besser bei mir zu sein und mich ja aus Belastungssituationen herauszuentwickeln. Und ich merke, meine Sprache hat sich sehr, sehr geändert. Ich kann so abwertende Sachen, die mir früher so leicht auch über die Lippen gekommen sind, kann ich gar nicht mehr formulieren. Das geht nicht. Also das ist jetzt im Giftschrank verschlossen. Und das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass ich durch diese Übung des stillen Sitzens toleranter geworden bin. Weil du brauchst Toleranz, um sitzen zu bleiben, egal was ist.
Und vielleicht ein bisschen Mut auch. Also ich habe noch mal darüber nachgedacht, das ist mir passiert, als ich angefangen oder anfangen wollte. Ich wollte schon sehr oft mit Meditation anfangen. Und was mir passiert ist, ist, dass ich mir sehr laut zugehört habe in meinem Kopf und dass ich genau, also hinterher den Eindruck hatte, na ja, jetzt habe ich das gemacht, aber es ist nichts, also es hat sich nichts verändert. Und jetzt haben wir ja eben gehört, Meditation soll ja gar nichts. Aber für mich war das eher anstrengend, weil ich wirklich dann das alles gehört habe, was sonst ja überdeckt ist von der Lautstärke. Also vielleicht braucht es ein bisschen Mut und dann eben das Dranbleiben, wie bei so vielen Dingen auch, um irgendwann in diesem Ruhezustand wirklich anzukommen, in dem Stillezustand.
Ja, das ist auch ein Muskel, den du trainieren kannst, der stille Muskel. Und also, wenn du dir vornimmst, Marathon zu laufen, dann ist dein Trainingsplan sehr lange, über einen langen Zeitraum angelegt. Und so ist es eigentlich auch mit der Stille. Und ja, es kann anstrengend sein. Und es kann auch so sein, dass Menschen, die sehr belastet sind, dann in Zustände reingeraten, die alles andere als heilsam sind. Und da ist dann natürlich auch Vorsicht angeraten. Und solche Menschen sind dann eingeladen, wirklich zu schauen, wer kann mich unterstützen? Also nicht beim Meditieren, sondern einfach bei meinen inneren Prozessen. Und es ist tatsächlich, finde ich, Anna, es ist immer eine Frage des Mutes, sich auf diese Entwicklungsprozesse einzulassen und auf die Selbstbeziehung wirklich einzulassen, weil wir so viele Dinge über uns lernen, die uns gar nicht gut gefallen. Mhm. Und je stiller du in dir wirst, desto tiefer kommst du auch in die Schichten deiner Konditionierungen. Und das ist nicht schön, was ich da über mich gelernt habe, was mir überhaupt nicht bewusst war, wo ich dann gedacht habe, boah, Eva, sowas trägst du in dir. Aber es ist gut, das zu sehen und zu finden, weil wenn du es nämlich im Bewusstsein hast, dann kannst du damit umgehen und dann kannst du das ganz aktiv verändern.
Ja, und dann kommt es nicht unvorhergesehen irgendwie raus, ohne dass du weißt, was passiert.
Genau.
Ja. Mhm. Ja, ist ja mit einer Therapie auch so. Das ist auch nicht schön. Aber es muss irgendwie was passieren, damit es besser wird, ne? Also vielleicht, du hast jetzt eben noch mal gesagt, dann kannst du es bewusst machen. Ist das auch die Verbindung zwischen Stille und Freude? Also das Aufgeräumte und einen anderen Zugang vielleicht auch zu finden und Freude auch anders wahrzunehmen oder auch zu entdecken vielleicht?
Vielen Dank für diese Frage, weil das ist genau so, finde ich das. Ich sage immer, Freude und Stille sind zwei Seiten einer Medaille. Weil wenn du diese Freude kultivieren willst, die auch immer da ist, übrigens unabhängig von den äußeren Umständen, dann brauchst du natürlich einen Raum, in dem du in Verbindung gehen kannst mit irgendwelchen winzigen Dingen, die dich gerade freuen. Und wenn wir darüber hinweg huschen, weil wir so beschäftigt sind oder weil wir jetzt wieder irgendwas durchscrollen müssen, dann sehen wir das gar nicht, weil auch diese Freude, die unabhängig von den äußeren Umständen da ist, das ist auch in unseren Körpern. Die Stille ist im Körper, die Freude ist im Körper, also brauchen wir den Raum, um überhaupt mit dem Körper in Verbindung zu gehen.
Also könnte man sagen, es ist schon irgendwie eine Achtsamkeitspraxis. Aber es ist eine oder und auch eine Meditation. Aber es ist eine, die erstmal keinen Output hat und die uns aber dazu befähigt, anders zu nee, reagieren ja eben nicht, anders zu spüren, anders zu mit der Welt zu interagieren. Und das wiederum wirkt verbindend auf unsere Umgebung, auf die Menschen, auf das, was wir, worauf wir stoßen.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen so, weißt du, wenn du dich in einen Menschen verliebst, dann hast du ja auch keine Umzu. Das machst du jetzt nicht umzu. Vielleicht machst du es, um tollen Sex zu haben, aber in erster Linie wahrscheinlich
so, ja, um es nicht auf Instagram zu posten.
Oder auf Instagram, ja, das kann sein. Nur diese Liebesbeziehung zu entwickeln, die dich ganz tief verbindet, die ist jenseits von Zwecküberlegungen. Das passiert einfach. Und meine Idee ist, wir können uns auch in uns selber verlieben. Dazu brauchen wir aber einfach den inneren Raum, in dem wir uns selber begegnen können. Und den Menschen, den du liebst, im Zweifel bist du mit dem auch, wenn er oder sie gerade nicht so die nettesten 5 Minuten hat oder ein paar schlechte Angewohnheiten hat. Aber das gehört dazu. Nur wir selber sind uns selbst gegenüber immer so überkritisch, dass wir nichts tolerieren wollen oder so ein Bild haben, so soll es sein. Und vielleicht ist das eine ganz gute Umschreibung. Der Weg, sich in sich selbst zu verlieben, führt über Stille und über Freude. Und je mehr ich das schaffe, desto mehr kann ich auch die Welt zurücklieben.
Ich sag ja immer, Liebe ist. Und das weißt du. Also entweder da ist sie oder sie ist nicht. Aber es gibt nicht dieses, ich liebe und ich brauche das Zurücklieben oder, sondern sie ist unabhängig davon. Also ich will dem geliebten Menschen, Tier, was auch immer es ist, ich will, dass es dem anderen gut geht. Das ist für mich Liebe, meine Definition von Liebe. Und das stimmt, das ist erstaunlich. Zu sich selber machen wir häufig ganz andere Dinge. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt. Also uns selber zu lieben ohne Bedingung. Und dann eben auch die blöden Sachen, die wir da finden, nochmal ganz anders lieben zu können und ohne, dass wir die Erwartung haben, uns zurückzulieben. Vielleicht passiert's ja. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen verrückt, aber ich glaube, es wäre total gut, wenn wir uns in uns verlieben und wir uns auch zurücklieben.
Liebe kann nie genug sein.
Ja.
Und dieser Weg, der führt, glaube ich, erstmal durch sehr steiniges Gelände. Und das ist das, was wir erleben, wenn wir in die Stille gehen. Dann begegnen wir allen diesen Dingen, die wir nicht so doll finden. Aber es ist wirklich dieser Weg, mit sich selbst eine Liebesbeziehung zu finden. Das glaube ich schon.
Ja. Und vielleicht auch etwas zu finden, neugierig zu erkunden, etwas zu finden, womit wir gar nicht gerechnet haben. Also ich glaube, dass da ganz viel drin steckt, wo wir vielleicht eine Angst haben, die aber nicht greifbar ist. Oder eben, ne, es braucht ein bisschen Mut, habe ich ja gesagt. Aber vielleicht finden wir da was, oder ganz bestimmt finden wir da was, womit wir gar nicht gerechnet haben. Ja.
Neugier ist ein sehr gutes Stichwort, denn Neugier ist etwas, was uns aufmerksam und offen die Welt anschauen lässt. Wenn wir neugierig sind, haben wir noch kein vorgefertigtes Schema, das wir erwarten zu finden. Also Neugier, große Einladung, mit Neugierde mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, 60 Sekunden still zu sitzen.
Und eventuell dann eben diese Kunstfertigkeit, du hast das genannt, ne, die Kunst, überall Stille zu finden. Also wenn wir es erst gelernt haben und etabliert haben in uns, dann können wir auch viel besser das Laute überhören. Oder es ist dann vielleicht einfach gar nicht mehr so laut. Ich glaube, das ist auch ein Effekt, der eintreten kann. Also üben wir uns in der Kunst, überall Stille zu finden. Ich finde das einen total schönen Gedanken. Und eine Chance dazu hast du, der du da draußen zuhörst, zum Beispiel im Februar, im Februar 2026, da gibt es nämlich den Kurs im Land der Stille zum dritten Mal. Also ist auch schon erprobt und Eva ist da und du kannst mit ihr nach deiner Stille suchen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich bin sowieso gespannt, was passiert. Ich übe mich jetzt mal wieder neu in Meditation, in Achtsamkeit und jetzt neu auch in Stille. Ich nehme das mal mit als Begriff auch für mich in meinen Alltag und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Wenn du jetzt denkst, ja, super cool, ich möchte mehr über Eva wissen, auch über Evas andere Themen, über Evas Texte, die du abonnieren kannst. Du kannst ihren Blog lesen, du kannst Eva finden und du kannst auch Fan werden, so wie ich das bin. Verbinde dich auf jeden Fall mit ihr. Ich packe dir alles, was du wissen musst, in die Shownotes. Verbinde dich natürlich auch gerne mit mir. Ich freue mich immer, wenn ich merke, hinter den Zahlen, diesen Podcast-Aufrufzahlen, da stecken auch wirklich Menschen. Schreib mir gerne. Verbindung@annakuschinski.de ist die E-Mail-Adresse dafür. Und ich sag schon mal, danke fürs Hören. Bis zur nächsten Folge. Das letzte Wort hat hier heute Eva. Vielen, vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast in dieses Land der Stille.
Ja, Anna, vielen, vielen Dank für deine Gedanken, die das Thema für mich auch nochmal erweitert haben. Und ich wünsche allen Zuhörenden jeden Tag einen kleinen stillen Moment. Und du kannst anfangen, indem du deine Füße wahrnimmst, wie sie auf dem Boden stehen, und einmal bewusst ein- und ausatmest. Das wäre ein guter Anfang.